Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isyon in kreuz und quer durch Korea unter anderem über die zunehmende politische Spaltung im Land. Sie hören außerdem Asien-Kompakt und den Koreanisch-Kurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Zentralbank senkt Leitzins auf 2,75%. 39 Länder verurteilen vor der UNO gemeinsam Russlands Überfall auf die Ukraine. Ehemaliger amerikanischer Kommandeur in Korea äußert sich skeptisch zur atomaren Bewaffnung Südkoreas. Der Leitzins in Südkorea liegt erstmals seit über 2 Jahren wieder unter 3%. Der Geldpolitikausschuss der Bank of Korea beschloss am Dienstag, den Schlüsselzins von derzeit 3% auf 2,75% zu senken. Das Gremium hat im vergangenen Oktober und November den Leitzins jeweils um 0,25% herabgesetzt, ehe es im Januar das Zinsniveau bei 3% beließ. Die Zentralbank korrigierte zudem ihre Wachstumsprognose für die südkoreanische Wirtschaft für dieses Jahr auf 1,5% nach unten. Noch im November war mit 1,9% gerechnet worden. 39 Länder einschließlich Südkoreas haben auf einem Treffen der Vereinten Nationen die Invasion Russlands in die Ukraine verurteilt. Auf der ersten Sitzung des hochrangigen Segments der UN-Abrüstungskonferenz am Montag in Genf kritisierten 39 Staaten in einer gemeinsamen Stellungnahme Russland dafür, seine illegale Aggression gegen die Ukraine in den letzten 3 Jahren fortgesetzt zu haben. Der russische Aggressionskrieg sei ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht und untergrabe die Bemühungen um die Nichtverbreitung und Abrüstung. Man verurteile die wahllosen Angriffe Russlands, bei denen Zivilisten getötet und zivile Objekte zerstört würden, aufs Schärfste. Die Staaten äußerten sich auch besorgt über die militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland. Sie nannten in dem Zusammenhang die Bereitstellung von ballistischen Raketen, Artilleriegranaten und anderem militärischem Material durch Nordkorea und den Einsatz nordkoreanischer Soldaten in Russland. Die USA blieben dem Treffen fern und schlossen sich der gemeinsamen Stellungnahme nicht an. Ein ehemaliger Kommandeur der US-Streitkräfte in Korea hat sich zu einem möglichen südkoreanischen Atomwaffenbesitz skeptisch geäußert. Er sei nicht davon überzeugt, dass Südkorea durch den Besitz von Atomwaffen sicherer würde, sagte der pensionierte US-General Vincent Brooks auf einem Seminar der in Washington ansässigen Denkfabrik Korea Economic Institute of America am Montag. Nordkorea habe nach Abschreckung durch den Besitz von Atomwaffen gestrebt und damit auch gewissen Erfolg gehabt. Aufgrund der Atomwaffen sei das Potenzial für eine Zerstörung des Regimes jedoch höher, meinte er. Hinsichtlich der Verpflichtung der USA zur nuklearen Abschreckung auf der koreanischen Halbinsel hieß es, die USA verfolgten als Atommacht den Ansatz, Kernwaffen zu verhindern und nicht deren Einsatz zu fördern. Der Stabschef der südkoreanischen Marine Yang Yun-mo und der Kommandeur der türkischen Seestreitkräfte Ergümen Talioglu sind zu einem bilateralen Gespräch zusammengekommen. Laut der südkoreanischen Marine sprachen beide Admirale am Dienstag am Hauptquartier der Marine in Kaeryong über die Militärdiplomatie der Seestreitkräfte und die Kooperation in der Verteidigungsindustrie. Auch Manned-Unmanned Teaming und ein Kooperationsausbau für die maritime Sicherheit wurden besprochen. Nach dem Treffen besuchte Tadioglu den Uhrengedenkfriedhof in Pusan, um Teilnehmern des Koreakriegs zu gedenken. Die Türkei hatte in dem Krieg Südkorea mit etwa 21.000 Soldaten unterstützt. 462 türkische Gefallene sind auf dem UN-Friedhof bestattet. Südkorea und Vietnam wollen ihre Zusammenarbeit im Kernenergiebereich verstärken. Dies vereinbarten der Minister für Handel, Industrie und Energie An Dok-un und der vietnamesische Minister für Industrie und Handel Nguyen Hong Dien bei ihrem Treffen am Dienstag in Seoul. Beide Minister erörterten Maßnahmen zum Kooperationsausbau im Energie- und Handelsbereich. In Vietnam ist zurzeit kein Kernkraftwerk in Betrieb. Bei einem Treffen der Kommunistischen Partei im vergangenen November wurde jedoch die Wiederaufnahme des Kernkraftwerkprojekts beschlossen. Südkorea machte demnach auf die Vorzüglichkeit koreanischer Atomkraftwerke aufmerksam. Seoul schlug vor, den seit 2017 ausgesetzten bilateralen Dialog zur Kernkraftindustrie auf Generaldirektorenebene wieder aufzunehmen. Vietnam ist für Südkorea derzeit nach China und den USA der drittwichtigste Handelspartner. Die Regierung will erstmals seit 2008 die Gesamtfläche der Grüngürtel vergrößern, deren Status gegebenenfalls aufgehoben werden kann. Dies kündigte der kommissarische Präsident Choi Sang-mok am Dienstag an. Die Regierung werde verschiedene strategische Projekte des Staates und der Regionen aktiv unterstützen, darunter Industriekomplexe, Logistikzentren und Stadtentwicklungsprojekte, sagte Choi. Die Einzelheiten des Plans, darunter die in Frage kommenden Gebiete und Projekte, sollen nach einem Beschluss auf der heutigen Kabinettssitzung festgelegt und bekannt gemacht werden. Die südkoreanische Regierung hat als diesjähriges Vorsitzland der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC Unternehmen der Mitgliedsländer zur Kooperation aufgerufen. Den Appell unterbreitete Yoon Song-mi, Vorsitzende des Treffens hochrangiger Beamter der APEC, beim ersten Treffen des APEC Business Advisory Council in diesem Jahr von Sonntag bis Dienstag im australischen Brisbane. Sie wolle dafür sorgen, dass Meinungen der Unternehmer in den Themen des diesjährigen Gipfels berücksichtigt werden. Die Unternehmerveranstaltung am Rande des Gipfels solle planmäßig vorbereitet werden, um einen erfolgreichen Gipfel zu ermöglichen. Der Business Advisory Council wurde 1995 als Beratungsgremium für die APEC-Staats- und Regierungschefs gegründet. Ziel ist eine stärkere Berücksichtigung der Meinungen von Privatunternehmen bei Diskussionen auf Ebene der Organisation. Nach dem Unglück auf einer Autobahnbaustelle sind auch umliegende Feuerwehren zur Hilfe gerufen worden. Die nationale Feuerwehrbehörde ordnete nach dem Unglück in Ansong in der Provinz Gyeonggi eine nationale Mobilisierung von Feuerwehrleuten an. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsarbeiten sei um 10.15 Uhr der Einsatz von Feuerwehrleuten aus der weiteren Umgebung angeordnet worden. An der Unglücksstelle waren daher kurze Zeit später auch Feuerwehrleute aus den Provinzen Gyeonggi und Nord-Chungcheong sowie des nationalen 119 Rettungshauptquartiers im Einsatz. Am heutigen Dienstag waren gegen 9.50 Uhr auf einer Autobahnbaustelle in Ansong Teile einer Brücke eingestürzt. Mindestens 4 Menschen kamen ums Leben. 6 Personen wurden schwer verletzt, eine weitere leicht. Lisa, Mitglied der K-Pop-Gruppe Blackpink, wird bei der Verleihung der Academy Awards auftreten. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences gab am Montag auf ihrer offiziellen Website bekannt, wer bei der 97. Oscar-Verleihung auf der Bühne stehen wird. Auf der Liste stehen Lisa und auch die US-amerikanische Rapperin Doja Cat sowie die britische Sängerin Ray, die mit Lisa für den Song Born Again zusammenarbeiteten. Lisa wird die erste K-Pop-Sängerin sein, die bei der Oscar-Verleihung auftritt. Born Again erreichte den 69. Platz in den Billboard-Charts Hot 100 und den 13. Platz in den britischen Official Singles Chart. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zur Magazinsendung Kreuz und Quer durch Korea. Zur heutigen Dienstagsausgabe begrüßt Sie Ihre Isuyan. Hier die Themen des Tages. Die politische Spaltung in Südkorea hat ein nie gekanntes Ausmaß erreicht, wobei ideologische Konflikte als Hauptursache gelten. Jüngsten Studien zufolge empfinden 90% der Bürger die gesellschaftlichen Spannungen als sehr ernst. Die Polarisierung zwischen dem progressiven und konservativen Lager verschärft sich zunehmend, was das Vertrauen in die Regierung und die Hoffnung auf eine nationale Versöhnung schwinden lässt. Mehr dazu im ersten Teil. Im zweiten Teil hören Sie die Dienstagsrubrik Asien Kompakt. Im dritten Teil berichten wir über den blinden Führhund Joy, der in den letzten 7 Jahren als parlamentarischer Partner für die Abgeordnete Kim Ye-ji gearbeitet hat und im vergangenen November in den Ruhestand gegangen ist. Ein Gesetz, das die Verweigerung des Zugangs für Blindenführhunde verbietet, wird nach ihm auch Joy-Gesetz genannt. Nun Zeit für ein paar Takte Musik, gute Unterhaltung mit dem Lied Crooked, gesungen von G-Dragon. Der politische Konflikt in Südkorea hat in den letzten Jahren ein äußerst kritisches Niveau erreicht, wie verschiedene Untersuchungen bestätigen. Laut einer Studie des Forschungszentrums für Konfliktlösung der Danguk-Universität und der Nationalen Barometerumfrage, kurz NBS, empfinden die Bürger die sozialen Spannungen als die schlimmsten der letzten 17 Jahre, wobei die ideologische Polarisierung als Hauptursache angesehen wird. Insbesondere die Kontroverse um das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Suk-yeol und die Verhängung des Kriegsrechts vom 3. Dezember verschärfen die Situation. Die Sorge um eine mögliche Eskalation des Konflikts in naher Zukunft wächst. Laut einer Umfrage des Forschungszentrums für Konfliktlösung der Danguk-Universität stuften Ende letzten Jahres 88% der Befragten die gesellschaftlichen Konflikte als sehr ernst ein, ein höherer Wert als bei der Amtsenthebung von Präsidentin Park Geun-hye im Jahr 2016. Damals lag der Anteil bei 83%. Besonders stark wird die Polarisierung zwischen dem progressiven und konservativen Lager wahrgenommen. Die Wahrnehmung der Ernsthaftigkeit dieser ideologischen Konflikte ist von 28% im Jahr 2008 auf 50% im Jahr 2016 und 74% im Jahr 2024 kontinuierlich gestiegen. Professor Ka Sang-jun vom Forschungszentrum stellt fest, dass sich diese ideologischen Auseinandersetzungen immer mehr zu einem Glaubenskrieg entwickeln, begleitet von einer zunehmenden Dämonisierung des Gegners und dem Verfall gemeinsamer Normen. Selbst sachpolitische Themen wie die Rentenreform werden zunehmend ideologisch vereinnahmt, was die Wahrnehmung verstärkt, dass gesellschaftliche Konflikte die demokratische Entwicklung behindern. Während im Jahr 2016 noch 61% der Bürger glaubten, dass gesellschaftliche Konflikte zur demokratischen Entwicklung beitragen, sank dieser Wert 2024 auf 44,7%, während 51,8% der Meinung waren, dass diese Konflikte der Demokratie schaden. Die NBS-Umfrage, die vom 17. bis 19. Februar gemeinsam von 4 Meinungsforschungsinstituten durchgeführt wurde, zeigt ein ähnliches Bild. Die landesweite Befragung von 1.000 Bürgern ab 18 Jahren ergab, dass 96% der Befragten die politischen Konflikte als schwerwiegend empfinden, davon 69% als sehr schwerwiegend. Unabhängig von politischer Orientierung, Alter oder Region sehen über 90% der Befragten in der Polarisierung ein ernstes Problem. Die Aussichten auf eine nationale Aussöhnung wurden skeptisch beurteilt. 50% hielten es für unwahrscheinlich, dass der nächste Präsident die politische Spaltung überwinden und die Nation einen kann, während 42% zuversichtlich waren. Die Anhänger der oppositionellen Demokratischen Partei waren zu 66% optimistisch, während 58% der Anhänger der Regierungspartei Macht des Volkes, PPP, pessimistisch in die Zukunft blickten. Die anhaltenden politischen Konflikte spiegeln sich auch in den Umfragen zur Präsidentschaftswahl wider. Demnach führt Lee Jae-myung, Vorsitzender der Demokratischen Partei, mit 31% Zustimmung, gefolgt von Arbeitsminister Kim Moon-soo mit 10%, Seouls Bürgermeister Oh Se-won mit 8% und Daegu's Bürgermeister Hong Jun-pyo mit 5%. Im Hinblick auf die nächste Wahl wünschen sich 49% der Befragten einen Regierungswechsel, während 40% eine Beibehaltung der gegenwärtigen Machtverhältnisse bevorzugen. Die Parteipräferenz lag bei 37% für die PPP und 34% für die Demokratische Partei. Mit der zunehmenden ideologischen Polarisierung sinkt auch das Vertrauen in die Regierung. Laut der Tanguk-Studie gaben 49,2% der Befragten an, der Regierung überhaupt nicht zu vertrauen, ein Trend, der unabhängig von der politischen Ausrichtung der jeweiligen Regierung anhält. Professor K. prognostiziert, dass zukünftige Präsidenten Schwierigkeiten haben werden, eine Zustimmungsrate von über 50% zu erreichen, da es fast unmöglich geworden ist, die Anhänger des gegnerischen politischen Lagers zu überzeugen. Die NBS-Umfrage zeigt auch eine insgesamt negative Bewertung der politischen Akteure. Während Lee Jae-myung eine Zustimmungsrate von 45% gegenüber 50% Ablehnung erreichte, erhielt der kommissarische Parteivorsitzende der PPP Kwon Young-se nur 23% positive Bewertungen gegenüber 67% Ablehnung. Wenn die politischen Konflikte nicht entschärft werden, droht eine dauerhafte politische und gesellschaftliche Spaltung. Professor K. betont, dass neben der Analyse des aktuellen Konfliktmanagements dringend gesellschaftliche Anstrengungen zur Wiederbelebung von Dialog, Kompromissbereitschaft und gegenseitigem Vertrauen notwendig sind. Auch die zunehmende Fragmentierung der Gesellschaft durch politische Meinungsverschiedenheiten wird als alarmierend angesehen. Experten fordern daher verstärkte Initiativen zur Wiederherstellung eines öffentlichen Diskurses. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asien Kompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzau.
Hallo, liebe Hörer.
Während die internationale Gemeinschaft zunehmend Maßnahmen ergreift, um Chinas KI-Modell DeepSeek aufgrund von Datenschutzbedenken zu blockieren, nimmt die Nutzung dieser Technologie innerhalb Chinas weiter zu.
Laut der Hongkonger Zeitung South China Morning Post haben mehrere Lokalregierungen in China ihre Beamten angewiesen, DeepSeek für Entscheidungsprozesse zu nutzen. In der Provinz Henan forderte An Wei, Parteisekretär der Stadt Chengzhou, hochrangige Beamte auf, sich intensiv mit KI-Modellen wie DeepSeek zu beschäftigen und diese für fundierte Entscheidungen zu nutzen.
Auch in der Stadt Laibin in der Region Guangxi rief die Regierung dazu auf, neue Technologien aktiv zu erlernen und künstliche Intelligenz zur Entscheidungsfindung, Analyse und Problemlösung einzusetzen. Laut der chinesischen Nachrichtenplattform The Paper ist es das erste Mal, dass Beamte offiziell aufgefordert wurden, ein bestimmtes KI-Modell zu verwenden.
Darüber hinaus integrieren chinesische Universitäten DeepSeek in ihre Lehrpläne, sobald das Semester beginnt. Interessanterweise wurde DeepSeek mit nur 5% der Entwicklungskosten von OpenAIs ChatGPT entwickelt. Dennoch haben Länder wie die USA, Großbritannien, Südkorea und Japan den Zugang zu DeepSeek aufgrund von Bedenken bezüglich Zensur und übermäßiger Datensammlung blockiert.
Am 20. Februar protestierten tausende Studierende in ganz Indonesien unter dem Motto Dark Indonesia gegen die Budgetkürzungen der Regierung. In Jakarta und anderen Städten trugen einige schwarze Kleidung und hielten Plakate hoch.
Laut Reuters und anderen Medien wurden die Proteste von der All Indonesian Student Executive Board Union organisiert und begannen bereits am 17. Februar. In sozialen Netzwerken verbreiteten sich Hashtags wie Dark Indonesia und Bilder des indonesischen Wappenvogels in Schwarz-Weiß.
Die Studierenden kritisieren, dass Präsident Prabowo Subianto, der seit 4 Monaten im Amt ist, die Budgets für Bildung und Forschung gekürzt hat, um seine Politik des kostenlosen Schulessens für rund 90 Millionen Menschen zu finanzieren. Sie werfen der Regierung mangelnde Transparenz vor und fordern eine klare Offenlegung der Mittelverwendung.
Die Studierenden lehnen auch die Entscheidung der Regierung ab, dass Militärangehörige zivile Verwaltungsposten übernehmen können, sowie die Änderung des Bergbaugesetzes, die es religiösen Gruppen und Universitäten erlaubt, sich am Bergbau zu beteiligen.
Angesichts der anhaltenden Proteste erklärte Minister Prasetyo Hadi, dass die Regierung die Anliegen der Studierenden prüfen werde. Die Budgetkürzungen betreffen neben dem Bildungsbereich auch Subventionen für Kochgas, was vor allem einkommensschwache Haushalte trifft.
Trotz stabiler Zustimmungswerte von rund 80% warnen Experten, dass eine unzureichende Reaktion der Regierung das Vertrauen der Mittelschicht erschüttern und zu einem Popularitätsverlust führen könnte.
Eine japanische Polizeischule hat einen professionellen Schönheitsberater engagiert, um männlichen Polizeianwärtern Make-up-Techniken beizubringen, berichteten ausländische Medien. Laut der South China Morning Post führte die Polizeischule in der Präfektur Fukushima im Januar einen Schminkkurs für 60 Polizeianwärter durch. Ziel des Kurses ist es, den Polizisten zu helfen, einen positiven Eindruck zu hinterlassen und das Vertrauen der Bürger zu gewinnen.
Die Schule betont, dass Polizeibeamte regelmäßig mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen in Kontakt kommen und daher ein gepflegtes und professionelles Erscheinungsbild wichtig ist. Takeshi Sugiura, stellvertretender Direktor der Schule, erklärt in einem Interview mit Nippon TV, dass die Schule den Anwärtern die Bedeutung eines gepflegten Äußeren als zukünftige Polizisten und Mitglieder der Gesellschaft vermitteln möchte.
Der Kurs wurde in Zusammenarbeit mit Experten der bekannten Kosmetikmarke Shiseido durchgeführt. Neben Schminktechniken erhielten die Teilnehmer auch individuelle Tipps zur Hautpflege. In China stieß die Nachricht in den sozialen Medien auf großes Interesse. Ein Nutzer scherzte, jetzt können die japanischen Polizisten Verdächtige fangen, indem sie ihnen Puder in die Augen streuen. Ein anderer bemerkte, zuerst dachte ich, sie lernen Tarn-Make-up für Einsätze.
Die Aktion zeigt, dass japanische Polizeischulen, die traditionell auf Recht und körperliche Ertüchtigung ausgerichtet waren, zunehmend moderne Ausbildungsansätze einführen, um besser mit der Gesellschaft interagieren zu können. Neben Fukushima bietet auch die Polizeischule in Yamaguchi ein ähnliches Programm an.
Das war's wieder mit Asien Kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
Joy, der Blindenführhund von Kim Ye-ji, einer sehbehinderten Abgeordneten der Nationalversammlung, ging November letzten Jahres nach 7 Jahren treuer Dienste in den Ruhestand. Joy war der erste Blindenführhund, der den Plenarsaal der Nationalversammlung betrat und spielte eine wichtige Rolle bei der Verabschiedung des sogenannten Joy-Gesetzes, das die Verweigerung des Zutritts für Blindenführhunde verbietet. Seine Anwesenheit im Parlament hat die Öffentlichkeit für die Bedeutung von Blindenführhunden und deren Rechte sensibilisiert. Am 20. Februar wurde Joy in der Führhundeschule von Samsung Fire and Marine Insurance in Jungin besucht. Als seine Trainerin Hong Arim ihn rief, kam Joy freudig angerannt und wedelte aufgeregt mit dem Schwanz. Auch im Ruhestand ließ er immer noch seine beeindruckenden Fähigkeiten und sein ruhiges Wesen erkennen, die ihn während seiner aktiven Zeit als Blindenführhund ausgezeichnet hatten. Neugierig blickte er in die Kamera, während er geduldig für Fotos posierte, ein Zeichen für seine jahrelange Disziplin und Gelassenheit. Trainerin Hong bemerkte, dass sich Joys Gang verändert hat, seit er im Ruhestand ist. Sein Gang sei viel entspannter geworden und er habe etwas zugenommen, was bei vielen pensionierten Blindenführhunden der Fall sei. Das zeigt, dass er sein neues Leben in Ruhe genießt. Joy hat für seine Arbeit im Parlament keine spezielle Ausbildung erhalten. Wie andere Blindenführhunde durchlief er nach seiner Geburt eine einjährige Sozialisierungsphase in einer Pflegefamilie und absolvierte anschließend eine 8-monatige Ausbildung. In dieser Zeit lernte er, flexibel auf unterschiedliche Umgebungen und Herausforderungen zu reagieren. Trainerin Hong betonte, dass Blindenführhunde nicht nur in Regierungsgebäuden, sondern auch in Schulen oder Behörden arbeiten können, solange sie mit ihren Partnern kommunizieren können. Die meisten Blindenführhunde in Südkorea sind Labrador Retriever. Diese Rasse erfüllt alle wichtigen Voraussetzungen für einen Blindenführhund. Sie hat ein freundliches Aussehen, das bei Passanten keine Angst auslöst, eine dem Menschen vergleichbare Schrittlänge und ein ausgeglichenes, positives Wesen. Nach der 8-monatigen Ausbildung müssen die Hunde eine Abschlussprüfung bestehen, um offiziell als Blindenführhund arbeiten zu dürfen. Manche Hunde brauchen mehrere Anläufe, aber Joy hat die Prüfung auf Anhieb bestanden. Die Erfolgsquote bei der Ausbildung liegt bei 30-35% pro Jahr. Im vergangenen Jahr wurden von 51 ausgebildeten Hunden nur 16 als Blindenführhunde anerkannt. Blinden für Hunde gehen im Alter von 8 bis 9 Jahren in den Ruhestand und werden dann in liebevolle Pflegefamilien vermittelt. Joy wird bald eine neue Familie finden, die ihm ein schönes Zuhause bietet. Entgegen der weit verbreiteten Meinung, dass Blinden für Hunde nach ihrer Pensionierung nicht mehr lange leben, liegt die durchschnittliche Lebenserwartung von Labrador Retriever weltweit zwischen 10 und 13 Jahren. In der Blindenführhundschule von Samsung betrug die durchschnittliche Lebenserwartung der pensionierten Hunde sogar 15,8 Jahre. Einige wurden sogar bis zu 17 Jahre alt, ein Beweis dafür, dass ihr Leben nach dem Dienst keineswegs kurz oder entbehrungsreich ist. Nach Ansicht des Schulleiters Park Tetin sollten die Menschen ihre Wahrnehmung von Blindenführhunden überdenken. Blindenführhunde werden nicht gezwungen oder geopfert. Hunde handeln instinktiv. Wenn sie sich in einer Situation wohlfühlen, machen sie weiter, wenn nicht, hören sie auf. Ein Blindenführhund erkennt nicht, ob sein Partner eine Behinderung hat, er spürt nur, ob er geliebt und geschätzt wird. Menschliche Unterschiede interessieren sie nicht. Für sie zähle nur die gegenseitige Verbindung. Park appellierte an die Bevölkerung, Blindenführhunde nicht mit Mitleid zu betrachten, sondern ihnen einfach freundlich gegenüberzutreten. Man solle sie aber mit dem Herzen bewundern, ohne sie zu streicheln, damit sie ungestört ihrer Aufgabe nachgehen können. Denn sie brauchen höchste Konzentration, wenn sie im Dienst sind. Mit diesem Ansatz wird die Bedeutung von Blindenführhunden nicht nur für die Menschen, denen sie helfen, sondern auch für die Hunde selbst in einem neuen Licht gesehen. Sie sind nicht nur Helfer, sondern auch geliebte Partner, die sowohl während ihrer aktiven Zeit als auch im Ruhestand ein erfülltes Leben führen.
Sie hören gerade KBS World Radio. Die deutschen Programme von KBS World Radio können Sie unter anderem auf Kurzwelle, unserer Website world.kbs.co.kr oder ganz bequem über die KBS World Radio App empfangen. Auch über unsere Social Media Plattformen halten wir Sie stets auf dem Laufenden. Folgen Sie uns dazu gerne auf Facebook, Twitter und Instagram, um aktuelle Informationen und spannende Einblicke in unseren Sendealltag zu erhalten. Bei Fragen oder Rückmeldungen zu unserem Programm schreiben Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse: german@kbs.co.kr. Vielen Dank für Ihr Interesse an den Programmen von KBS World Radio in deutscher Sprache.
Sie haben die Sendung Kreuz und Quer durch Korea gehört. Zum Schluss hören Sie das Lied White Dog, gesungen von Yang Hee-un. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen für heute. Bis Donnerstag.
잠들어 있죠.
안녕하세요. 영민 begrüßt Sie zu Alltagskoreanisch. Aus der Liebeskomödie Discovery of Love wollen wir uns heute mit dem folgenden Ausschnitt beschäftigen.
앞으로 너하고 더 싸우게 되면 나도 너한테 이 반지 던지게 될 수도 있고 헤어지자는 말 수도 없이 할 수도 있겠지. 너뿐인 것 같아. 그래도 같이 견뎌보자. 나는 그렇게 마음먹었어.
Nach einem großen Streit mit Hajin sieht Yeorum, dass das Ende ihrer Beziehung naht. Im Gegensatz dazu möchte Hajin ihre Beziehung retten. Natürlich könnte es zu weiteren Auseinandersetzungen zwischen ihnen kommen, doch Hajin ist sich ganz sicher, dass sie gemeinsam alles überwinden können. Dass das seine endgültige Meinung ist, betont er mit 마음먹었어. Noch einmal, 마음먹었어. Auf Deutsch, ich habe mir das vorgenommen. Das ist unser Ausdruck der Woche, hören Sie ihn gleich noch einmal im O-Ton.
마음먹었어.
Schauen wir uns zunächst einmal Vokabular und Grammatik an. 마음먹었어. Leitet sich ab vom Verb 마음먹다. Das Wort wörtlich gesehen eine Kombination aus dem Nomen 마음 für Herz, Wille und dem Verb 먹다 für Essen ist. Man nimmt also den Willen, etwas zu tun, in sich auf, so dass das Verb mit der Bedeutung sich etwas vornehmen verwendet wird. An seinem Verbstamm 마음먹 hängen in diesem Fall des Vergangenheitsinfix ot und die nicht höfliche Aussagenendung o. 마음먹었어. Noch einmal. 마음먹었어. Bedeutet also, ich habe mir das vorgenommen. Lauschen Sie noch einmal dem Original.
마음먹었어. 마음먹었어. 마음먹었어.
Damit macht also der Sprecher seinem Gegenüber deutlich, dass er sich dazu entschlossen hat, das im Vorausgesagte umzusetzen. Da Hajin und Yeorum sich duzen, formuliert Hajin den Satz nicht höflich und vertraut. Etwas höflicher klingt es, wenn Sie an unseren Ausdruck der Woche noch das höfliche Suffix "yo" am Ende hinzufügen. 마음먹었어요. Noch einmal. 마음먹었어요. Heute wollen wir aber die nicht höfliche Variante aus der Szene zusammenüben. Sprechen Sie bitte nach. 마음먹었어. Ich wiederhole. 마음먹었어. Und zum Schluss noch einmal alles von vorne.
앞으로 너하고 더 싸우게 되면 나도 너한테 이 반지 던지게 될 수도 있고 헤어지자는 말 수도 없이 할 수도 있겠지. 너뿐인 것 같아. 그래도 같이 견뎌보자. 나는 그렇게 마음먹었어.
그럼 heute verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
Yeah, 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 y
Literatur zum Hören. Seien Sie grüßt, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute geht es bei uns um die Erzählung Black Box von Song Seok-jae aus dem Jahr 2014. Song Seok-jae gilt als besonders humorvoller Erzähler. Auf Deutsch sind von ihm der Erzählband »Die letzten 4,5 Sekunden meines Lebens« und der Roman »Das Dorf am Fluss« erschienen. Literaturkritikerin John So-young.
Bei dem Namen Song Seok-jae denken wir zum einen an einen gewandten Stilisten und zum anderen an einen außergewöhnlichen Geschichtenerzähler. Er ist in der Lage, belanglose Aspekte des Alltags einzufangen und damit die grundlegende Natur des menschlichen Lebens zu erklären. Seine Geschichten schwanken zwischen Komödie und Tragödie und konfrontieren den Leser mit einzigartigen Fragestellungen. Black Box unterscheidet sich geringfügig vom Stil seiner früheren komischen Geschichten, wurde aber bei seiner ersten Veröffentlichung 2014 als kühnes Werk bezeichnet, das die Erzählkraft des Autors zeigt.
미친 소설이라는 그런 별명을 얻을 정도로 성석재 작가가 만드는 이야기의 힘을 보여주는 그런 작품입니다.
Hauptfigur der Geschichte Black Box ist der Romanschriftsteller Park Se-kwon. Von einem verstorbenen Freund hat er ein Auto geerbt. Die Geschichte beginnt damit, dass Se-kwon eine Dashcam, eine Black Box, in diesem Fahrzeug anbringt. Es ist gefährlich und mühsam, während der Fahrt ein Foto oder eine Tonaufnahme zu machen oder ein Memo zu schreiben. Wenn man aber eine Dashcam installiert, kann man alles mit einem einfachen verbalen Befehl abrufen. Ich könnte so vielleicht unbekannte Teile meines Lebens mitverfolgen oder unbewusste Veränderungen in meinen Gedanken. Ich wollte gerne wissen, wie ich unmittelbar vor einem möglicherweise tödlichen Autounfall aussehen würde, wie es zu einem solchen Unfall kommen könnte oder wie ich einen solchen Unfall vielleicht knapp vermeiden könnte. Wenn die Blackbox den Moment aufzeichnete, in dem mein Leben wie das des ehemaligen Besitzers dieses Autos ausgelöscht würde, wie würden sich die lebenden Menschen beim Anblick dieses Videos fühlen? All diese interessanten Fragen konnten nur beantwortet werden, wenn ich eine Dashcam besaß. Park Se-kwon will eigentlich nur eine einfache Kamera für den Wagen kaufen, aber der Verkäufer im Laden schwatzt ihm ein High-End-Modell auf. Dabei stellt sich etwas Interessantes heraus. Park Se-kwon? Sie heißen ja genauso wie ich. Wir haben beide denselben Namen, sagte er. Es gibt landesweit 67 wahlberechtigte Park Se-kwons. Zwei von denen sind einander heute begegnet, meinte ich. Der Verkäufer hat also denselben Namen wie er selbst, Park Se-kwon. Was bedeutet diese Namensgleichheit für die Geschichte? Professor Pang Min-ho von der Abteilung für koreanische Literatur an der Seoul National University hat dazu folgende Gedanken.
Blackbox는 겉으로 보면 아주 조그만데 그 안에 그 숨겨진 이야기들
Eine Blackbox enthält Geschichten und verborgene Wahrheiten. Der Protagonist der Geschichte und der Verkäufer tragen beide den Namen Park Se-kwon. Die Geschichte handelt von der Beziehung zweier Egos innerhalb ein und derselben Person. Ein Ich schreibt Romane und das andere lebt ein ganz anderes Leben. Park Se-kwon hatte zwei Persönlichkeiten. Die Leute kennen ihn als Schriftsteller, aber sie wissen nicht, wer sonst noch in ihm steckt. Die Geschichte trägt den Titel Black Box, weil es darum geht, Persönlichkeitsanteile zu zeigen, die im Verborgenen liegen.
Blackbox라는 Einen Monat später bekommt Park Sae-kwon, der Schriftsteller, einen Telefonanruf von seinem jüngeren Namensvetter. Besonders erfreut ist er nicht, aber der junge Mann schmeichelt sich bei ihm ein, sagt, er sei ein Fan seiner Bücher und beginnt mit ihm über persönliche Dinge zu sprechen. Der Schriftsteller hört ihm zu und gewinnt den Eindruck, dass der junge Mann ihm vielleicht ein paar Anregungen für seine Texte liefern könnte. Denn tatsächlich leidet er seit langem an einer Schreibblockade und braucht dringend neue Einfälle. Die beiden Park Sae-kwons treffen sich in einer Bar, und der Junge berichtet von seinem turbulenten Leben. Er hat jede Menge interessante Geschichten zu erzählen. Sie beschließen, einander zu duzen. »Nenn mich nicht ständig Schriftsteller, das ist mir regelrecht unangenehm. Ich verdiene nicht viel Geld, ich bin nicht berühmt und meine Bücher liest auch niemand mehr«, sagte ich. »Aber nicht doch. Ich sage das jetzt nicht nur so, aber ich wollte schon seit meiner Kindheit Schriftsteller werden. Als Kind hatte ich zu Hause so viele Bücher, westliche Klassiker, koreanische Literatur, japanische Nachkriegsliteratur, dass ich nichts weiter zu tun hatte, als zu lesen. Einmal bin ich wegen meines ungestümen Temperaments in Schwierigkeiten geraten und musste ungefähr ein Jahr in den Knast. Die einzige Freude in dieser Zeit fand ich in den Büchern. Ich habe mich immer gefragt, wie Autoren es anstellen, Millionen von Menschen mit ihren Geschichten zu fesseln. Ich wusste, dass ich das in einer Million Jahre niemals schaffen könnte. Ich schaue wirklich zu Schriftstellern wie dir auf. Ich möchte wirklich von dir lernen, sagte er. Etwas später verabreden sich die beiden Männer zu einer gemeinsamen Fahrradtour. Sie plaudern über dies und das, und der Schriftsteller stellt fest, dass seine bisherige Angst vor der Schreibblockade plötzlich verschwunden scheint. Doch am Abend, nachdem sie getrunken haben, stürzt er vom Fahrrad und muss ins Krankenhaus. Der jüngere Park Sae-kwon hilft dem älteren Park Sae-kwon. Er holt ihn vom Krankenhaus ab und bringt ihn in seine Wohnung im dritten Stock. Er hilft ihm auch dabei, die Wohnung aufzuräumen und kauft ihm Tofu-Suppe aus seinem Lieblingsrestaurant. Als der ältere Park Sae-kwon sich bedankt, blickt der jüngere ihm ins Gesicht und fragt, weshalb er denn so mitgenommen aussehe. Tatsächlich hat der Schriftsteller wieder seit Tagen keine einzige Zeile zu Papier gebracht. Ihm sind die Ideen ausgegangen. Er fragt den Jüngeren, ob dieser nicht vielleicht Tagebuch führe oder irgendwelche Liebesbriefe oder Mitteilungen von seiner Freundin besitze. Am nächsten Tag kommt der junge Pack mit einem dicken Ordner voller Briefe an. Liebesbriefe seiner Ex-Freundin. Inspiriert durch diese Briefe kann Park Sae-kwon an diesem Abend seit langem wieder einmal etwas schreiben. Er taucht ganz in seine Arbeit ein und merkt nicht einmal, wie die Klimaanlage ausfällt. Er schreibt die ganze Nacht durch und bricht schließlich vor Erschöpfung zusammen. Tag wacht er in einem fremden Bett auf und stellt fest, dass er eine Infusionsspritze im Arm hat. Da hört er, wie jemand vor sich hin summt und auf einer Computertastatur schreibt. Es ist der junge Park Sae-kwon. Er sagt, er habe ihn bewusstlos aufgefunden und gleich ins Krankenhaus gebracht. Auch habe er einen befreundeten Computerfachmann darum gebeten, den kaputten Laptop zu reparieren. Der Schriftsteller wirft einen Blick auf den Bildschirm und stellt fest, dass es sich überhaupt nicht mehr um die Geschichte handelt, die er selbst geschrieben hat. Es kommen ganz andere Figuren vor und der Schluss wurde einfach hinzugefügt. Gib mir eine Erklärung. Irgendeine, sagte ich. Junge Menschen haben heutzutage nicht einmal das Geld für ein Date.
Die 20-Jährigen sind arbeitslos, die 30-Jährigen haben nur eine Teilzeitbeschäftigung und die 40-Jährigen müssen ihre Familien unterstützen. Diejenigen, die älter als 60 sind, haben vielleicht Geld, aber sind nicht mehr in der Form, um etwas damit anzufangen. So bleiben nur Männer in den 50ern und Frauen in den 30ern, um wirklich leidenschaftliche Beziehungen einzugehen. Ich habe mit der Geschichte ein bisschen herumgespielt, um diese Tendenz wiederzuspiegeln. Bitte verzeih mir, meinte er. Es war, als bekäme ich gerade eine Bluttransfusion vom Teufel persönlich verabreicht. Als ich die Geschichte las, spürte ich eine immense Absurdität, als wäre ich gerade Zeuge des Inzests zwischen Bruder und Schwester geworden, wie er in uralten Mythen beschrieben wird. »Bist du absolut sicher, dass du noch nie einen Roman geschrieben hast?« fragte ich. »Ich schwöre, ich habe vorher noch nie auch nur eine einzige Zeile geschrieben.« Ich konnte keinerlei Schreibtechniken wie Komprimierung, Symbolik oder vorweggenommene Hinweise erkennen, wie erfahrene Schriftsteller sie verwenden würden. Er wurde mit diesem Talent geboren. Zufällig hingeworfene Wörter verwandelten sich wie von selbst in Sätze und die schiefen Wortkombinationen, weit entfernt von herkömmlicher Literatur, hatten etwas ungemein Frisches. Ich beneidete seinen jugendlichen, aber direkten und sinnlichen Ausdruck. Der Schriftsteller schickt den Text an die Verlegerin. Diese ist begeistert. Eine solch enthusiastische Reaktion hat er erst einmal erlebt, vor 20 Jahren. Seitdem hat er nie wieder befreit schreiben können. Die beiden Namensvetter vereinbaren eine Zusammenarbeit. Der junge Pack schreibt von nun an immer weitere Geschichten und der alte lässt sie veröffentlichen. Schon träumen sie vom ersten gemeinsamen Roman und vom großen Erfolg. Doch dann kommt es zum Bruch. »Literatur ist nichts Besonderes«, sagte er. »Man muss einfach nur herumquasseln und alles aufschreiben, was einem durch den Kopf geht. Man muss einfach nur Wörter benutzen. Und anders als in der Musik oder Kunst braucht man keinen teuren Unterricht dafür.« »Weißt du, worin ich mich von dir unterscheide? Hast du dich der Literatur jemals mit Leib und Seele gewidmet, und sei es nur mit Worten? Ich habe es. Ich habe mich in dir geirrt. Machen wir Schluss«, erwiderte ich. »Hast du mir nicht gesagt, dass wir eins seien? Und jetzt erdolchst du mich von hinten, stimmt's? Bist du dir sicher? Wirst du das nicht bereuen? Und du meinst wirklich, dass es dir danach wieder gut gehen wird? Drohst du mir jetzt? Tu doch, was du willst.« »Ich dachte, ein Schriftsteller sei etwas Besonderes. Aber das stimmt nicht. Du hast um Hilfe gebettelt und dich an mein Hosenbein geklammert, weil du deine verdammten Romane nicht schreiben konntest. Aber sobald du mich ausgesaugt hattest, bist du mir in den Rücken gefallen. Wie ein Junkie, der allein in seinem Kämmerchen seine Crackpfeife raucht und, wenn der Rausch nachlässt, weinend nach draußen kriecht und zu stehlen und zu lügen anfängt. Hey, wenn ich wollte, könnte ich mir einen Nom de Plume zulegen, meine eigenen Geschichten schreiben und eure literarische Gesellschaft ganz schön durcheinander wirbeln«, sagte er. »Wir machen es so. Ich halte schön den Mund, und du schreibst nie wieder eine Geschichte und verschwindest einfach, okay?« Der Leser denkt vielleicht zunächst, die Geschichte endet damit, dass Pax Haegwon, der Schriftsteller, nun mit dem Schreiben aufhört und sein Leben als Schriftsteller beendet. Doch dann gibt es am Ende eine überraschende Wendung. »Es gab nichts, das ich hätte tun können. Ich habe dich geliebt. Ich habe euch geliebt. Ihr werdet für immer weiterleben, in den Buchstaben, im kollektiven Gedächtnis, das wir seit dem Altertum besitzen, in meiner Todesbibliothek oder in meiner Blackbox, als ausgestopfte Präparate.« Der junge Park Sae-won ist eine Erfindung des Schriftstellers, eine der von ihm erdachten Figuren. Das Ende der Geschichte bedeutet in gewisser Weise den natürlichen Tod der Figur. Doch in der ewigen Bibliothek der Literatur lebt die Figur weiter, so wie die Bilder in einer Blackbox. Das war Literatur zum Hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.